Guten Morgen von meiner Seite auch. Ich wünsche euch auch ein gesegnetes neues Jahr, allen, die ich noch nicht gesehen habe dieses Jahr. Ja, es ist alles ein bisschen spontan heute. Es ist spontan, dass ich hier bin. Matthias hat mich am Freitag, war es glaube ich, gefragt, ob ich einspringen kann. Und ich habe gesagt, das mache ich gerne. Alles ein bisschen spontan. Spontan heiße ich heute auch anscheinend Johannes anstatt Jonas, aber das macht nichts. Also mein Name ist Jonas Rupp, ich bin 27 Jahre und ich habe in Marburg, in Tabor, Theologie studiert und habe das auch erfolgreich studiert, erfolgreich abgeschlossen, arbeite aber zurzeit nicht in der Gemeinde, sondern habe gedacht, ich mache noch mal ein bisschen was Praktisches. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Zweirad-Mechatroniker, Fachbereich Fahrradtechnik, also ich schraube an Fahrrädern rum. Und genau, wohne mit meiner Frau in Nürnberg und wer noch mehr Fragen hat, der kann mich gerne nach dem Gottesdienst noch ein bisschen ausfragen. Ein Mann liebt eine Frau. Er wählt sie zwischen vielen, vielen schönen Frauen aus. Er sagt ihr, ich liebe dich und sie sagt ihm, ich liebe dich auch. Sie beschließen zu heiraten. Und er streckt das Geld vor, es ist eine Riesenfeier, eine tolle Feier, viele Gäste eingeladen, viel Essen. Ja, und dann wird die Frau plötzlich krank. Aber der Mann pflegt sie, er ist immer für sie da, er führt sie zum Essen aus, er hält ihr die Tür auf, er ist ein Gentleman. Er ist voll Liebe und aufopfernd, er ist immer für seine Frau da. Und dann kommt irgendwann raus, die Frau hat eine jahrelange Affäre gehabt und sie liebt eigentlich jemand anderen. Und als es rauskommt, lässt sie ihren Mann sitzen, reicht die Scheidung ein und ist weg. Was meint ihr dazu? Ist das nicht ein bisschen unfair? Diese Frau sollte sich schämen. Sie hat die Liebe nicht erwidert. Obwohl sie doch eigentlich gesagt hat, sie liebt ihn. Diese Frau, die hat doch alles falsch gemacht, was es falsch zu machen gibt. Sie ist eine sehr, sehr schlechte Person. Kann man so sagen, oder? Wie fühlt sich denn der Mann? Ist er sauer, wütend, enttäuscht? Enttäuschung. Darum soll es heute teilweise gehen. Es wurde ja vorhin schon gesagt, das Predigtthema oder der Titel der Predigt, kann ich Gott enttäuschen? Fragezeichen. Ich habe das Thema mit Absicht so gewählt oder diesen Titel mit Absicht so gewählt. Ich bin mir bewusst, dass der Titel erstmal vielleicht ein bisschen provokant klingt, dass er vielleicht provokant formuliert ist, aber ich glaube, manchmal müssen Dinge auch so formuliert sein. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die herausfordert, die herausfordern soll. Und ich sage das gleich am Anfang, ich meine, ihr kennt mich nicht, ich sage das gleich am Anfang, damit sich niemand von mir auf die Füße getreten fühlt. Einige der Formulierungen in dieser Predigt sind provokant. Aber ich will euch damit nicht ärgern, sondern ich will euch zum Nachdenken anregen. Was habt ihr denn gedacht, als ihr dieses Thema gehört habt? Der eine oder andere hat sich vielleicht gedacht, naja, diese Frage ist doch ganz leicht zu beantworten. Natürlich kann ich Gott enttäuschen. Das ist meine größte Angst. Deshalb lese ich ja so viel in der Bibel. Deshalb bete ich so viel. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst, damit ich Gott nicht enttäusche, damit er nicht von mir enttäuscht ist. Ein anderer mag sich vielleicht gedacht haben, naja, ich weiß schon, worauf der hinaus will. Wir können Gott eh nicht enttäuschen, weil seine Liebe ja viel größer ist. Durch die Vergebung und Jesus, ja, wir können ihn einfach nicht enttäuschen. Vielleicht hat jemand ein bisschen anders gedacht. Ja, wir können Gott enttäuschen, aber wir haben ja Jesus und deshalb ist das alles nicht so schlimm. Oder vielleicht nochmal ein anderer. Ich bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. So einen Satz habe ich noch nicht gehört. Enttäuschung und Gott zusammenbringen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich möchte euch heute mal mitnehmen und Gedanken zu diesem Thema mit euch teilen. Ich habe dafür einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament. Ich persönlich finde ja das Alte Testament und die Art und Weise, wie Gott sich darin offenbart, sehr faszinierend. Aber mir ist aufgefallen, dass für uns Christen heutzutage das Alte Testament irgendwie ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Obwohl wir es ja in unserer Bibel mit uns herumtragen. Und eigentlich ist es doch, würde ich sagen, sehr wichtig für uns. Ich würde sogar sagen, essentiell für uns Christen. Denn die Beschäftigung mit dem Alten Testament, da können wir so viel über Gott lernen. Und deshalb dieser Text aus dem Alten Testament. Der Predigttext steht in Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Und ich lese nach der Luther von 2017. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen. Ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen. Ich möchte dir danken, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst für das, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Die Situation, die hier in diesem Jesaja-Text beschrieben wird, kann man sich ein bisschen so vorstellen wie den Einstieg zu meiner Predigt heute. Eine versammelte Volksmenge, das seid ihr, und dann tritt einer auf und sagt, er will ein Lied singen. Ich habe jetzt nicht gesungen, die Geschichte, weil ich mich nicht traue, vor so vielen Leuten zu singen. Aber bei Jesaja singt einer ein Lied, und zwar von seinem Freund und dessen Weinberg. Der Hörer denkt sich zunächst vielleicht, das wird bestimmt ein Liebeslied. Denn das Motiv des Weinbergs wird vor allem im Hoheslied gebraucht. Und da geht es ja bekanntlichermaßen um Liebe. Der Hörer weiß noch nicht, was kommen wird, aber er freut sich erstmal auf ein schönes Liebeslied. Und dann geht es aber doch ganz konkret um einen Weinberg. Und um jemanden, der etwas mit diesem Weinberg tut. Der Weinberg wird bearbeitet. Er wird gepflegt und entsteint. Edle Reben werden gepflanzt. Ein Turm gebaut und eine Art Mauer außen herum. Es wird ein Turm gebaut und nicht wie üblich nur eine Holzhütte. Und das lässt darauf schließen, dass der Weinberg für längere Zeit angelegt ist. Also nicht nur einmal soll hier die Ernte eingebracht werden, sondern viele Male. Auch eine Kelter. Weiß jemand, was eine Kelter ist? Genau, da werden die Trauben mit den Füßen zerstampft, damals noch, um den Saft zu gewinnen. Also eine Kelter oder eine Kelterkufe wird ausgehoben. Die Ernte wird also erwartet. Alles ist bereit, sie auch gleich weiter zu verarbeiten. Dieses Lied vom Weinberg hat symbolische Bedeutung. Der Weingärtner in diesem Bild ist Gott. Und der Weinberg, das kommt dann in Vers 7, ist das Haus Israel oder die Männer Judas. Man könnte auch sagen, der Weinberg ist das von Gott erwählte Volk. Gott hat das Volk Israel damals erwählt, ein Volk aus vielen. Und dieses Volk hat er geliebt. Sein Herz hing an diesem Volk. Und wie im Bild der Weinberg gepflegt wird und vorbereitet wird, so hat sich Gott diesem Volk, seinem Volk, zugewandt. Mit Hingabe und Liebe. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen und sie vorbereitet, sein Volk zu sein, Gottes Volk zu sein, sein heiliges Volk. Und nicht nur für die nächsten 100 Jahre. Nein, er hat einen Turm und eine Kelter gebaut, um auf lange Zeit gesehen diesen Bund zu erhalten. Und er hat für sein Volk gesorgt, wie auch der Mann in der Geschichte eingangs für seine Frau gesorgt hat. So ist Gott mit seinem Volk umgegangen. Und dann lesen wir, dass Gott auf die Frucht, auf die Ernte wartet. Alles war vorbereitet, die Voraussetzungen waren alle da. Es war alles bereit. Die logische Folge wäre doch, der Weinberg bringt eine gute Ernte, gute Trauben. Aber wider Erwarten kam es anders. Aber er brachte schlechte. Gott erwartete, dass sich das Volk an den Bund mit ihm hält, dass Gerechtigkeit unter ihnen herrscht und dass sie sich an seine Gebote halten, dass sie einander gut behandeln, fürsorglich, dass sie einander helfen, dass sie füreinander da sind. Ein Leben nach Gottes Willen. Das erwartete und das erwartete Gott sowohl vom Einzelnen als auch vom Volk als Ganzes. Aber das blieb aus. Es herrschte stattdessen Ungerechtigkeit im Volk. Sie folgten Gottes Geboten nicht, sie folgten seinen Weisungen nicht. Sie hielten sich nicht an das, was sie ihm eigentlich versprochen haben. Sie hielten sich nicht an den Bund. Und dann passiert etwas, das vorhin auch passiert ist. Ich habe euch eine Frage gestellt und zumindest der ein oder andere hat mit Kopfnicken geantwortet. Bestimmt habt ihr euch etwas gedacht, als ich euch vorhin diese Fragen gestellt habe. Erinnert ihr euch noch? Ich habe gefragt, wie ihr das Verhalten der Frau beurteilt, ob ihr es vielleicht auch unfair fandet, ob der Mann wohl enttäuscht war. Und der Weingärtner richtet sich in dem Jesaja-Text jetzt durch den Sänger des Liedes ebenfalls an seine Zuhörer. Er spricht seine Zuhörer an. Allerdings stellt er keine Frage, sondern er fordert sie auf. Sie sollen richten zwischen ihm und seinem Weinberg. Sie sollen urteilen oder beurteilen. Was denken Sie zu dieser eben besungenen Situation? Die Zuhörer werden zum Nachdenken aufgefordert. Sie sollen sich mal in die Lage des Weinbergbesitzers hineinversetzen. Und dann wird, finde ich, die Enttäuschung, die in dieser ganzen Geschichte mitspielt, noch sehr, sehr deutlich beschrieben. Und zwar in einer Frage, die diese große Enttäuschung oder die fast schon Verzweiflung ausdrückt. Ich lese nochmal den Vers 4. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Und auch wenn die Antwort der Zuhörer nicht im Text auftaucht, so kann man, denke ich, doch davon ausgehen, dass sich die Leute damals Gedanken gemacht haben. Gedanken wie, ah, den Weinberg kannst du vergessen. Es wäre sinnlos, noch mehr Arbeit in ihn zu stecken. Ich würde mir einfach einen anderen Platz für einen Weinberg suchen. Du klagst mit vollem Recht. Du hast allen Grund dazu, dich aufzuregen und enttäuscht zu sein. Und die Konsequenz, die der Weinbergbesitzer zieht, ist fatal für den Weinberg. Er will ihm den Schutz nehmen, ihn der Verwilderung und seinen Feinden ausliefern. Er will sich zurückziehen und den Weinberg ganz sich selbst überlassen. Ein sehr hartes Urteil, aber irgendwie auch gerecht, oder nicht? Die Zuhörer sind vielleicht ein bisschen schockiert im ersten Moment, aber ich denke mal, wenn sie darüber nachdenken, dann geben sie dem Weinbergbesitzer recht. Ja, es ist das Richtige, denn so ein Weinberg verdient es nicht anders. Und dann, mit Vers 7, geht den Hörern dann ein Licht auf. Sie hatten damals nämlich niemanden, der wie ich vorhin die Symbolik des Liedes gleich schon gedeutet hat. Aber an dieser Stelle merken sie dann, dass sie eigentlich gemeint sind. Sie, das Volk, das Haus Israel, die Männer Judas, sie sind der Weinberg. Und der Weinbergbesitzer ist Gott selbst. Und dann merken sie plötzlich, dass sie sich gerade selbst verurteilt haben. Sie merken, wie es sich in ihr Gewissen einschleicht, dass sie Gottes Liebe und seine Zuneigung nicht erwidert haben. Dass sie als Volk versagt haben. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Ein, wie ich finde, gelungener Versuch, die Poesie aus dem Hebräischen hier wiederzugeben. Gott verlangte Gerechtigkeit, aber es herrschte Ungerechtigkeit im Volk. Es wurde nicht nach seinen Vorstellungen gelebt. Sie hatten Gott enttäuscht. Als Gemeinschaft, aber auch jeder Einzelne musste sich an der Nase fassen und zugeben, dass er Gott enttäuscht hat. Ja, und Gottes Antwort auf diese Enttäuschung und die Tatsache, dass seine Liebe nicht erwidert wurde, seine Mühe vergebens war, ist das Gericht. In diesem Fall die Ankündigung, dass er sich abwenden wird vom Volk, dass er das Volk sich selbst überlassen wird. Die Schutzmauern außen herum will er einreißen und es seinen Feinden preisgeben. Und historisch ist ja genau das dann auch geschehen. Israel wurde von seinen Feinden überwältigt, Jerusalem eingenommen und zerstört, viele Bewohner wurden verschleppt. Das Volk musste durch das Gericht gehen. Ganz schön hart. Allerdings sehen wir ja auch, dass der Weinberg heute noch existiert. Dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk an dieser Stelle nicht zu Ende war. Gott hat sich seines Volkes erbarmt. Er hat sie nicht gänzlich im Stich gelassen und sich von ihnen abgewandt. Soweit mal zum Verständnis dieser paar Verse. Aber was heißt das jetzt für uns heute? Was denken wir, wenn wir so einen Text lesen? Was hat so ein Text uns heute noch zu sagen? Was gibt er uns für eine Antwort auf die Frage, die über dieser Predigt steht? Kann ich Gott enttäuschen? Der Text sagt dazu, nach der Betrachtung jetzt, ja. Gott ist enttäuscht von seinem Weinberg, Gott ist enttäuscht von seinem Volk. Und als ich diesen Text gelesen habe und diese Predigt vorbereitet und geschrieben habe, da fiel mir sofort eine Situation ein. Ich musste an die 12. Klasse zurückdenken. Da kam ein neuer Schüler in unsere Klasse und aus irgendeinem Grund wurde er von den anderen immer geärgert, er wurde immer verarscht von allen. Ja, und ich habe mich mitreißen lassen, ich habe einfach mitgemacht. Ich habe über ihn gelacht, ich habe ihn ausgelacht und ich kannte ihn gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, warum die anderen sich die ganze Zeit über ihn lustig machen. Aber ich habe einfach mitgemacht, anstatt etwas gegen diese Ungerechtigkeit zu sagen oder zu tun. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Mir fallen auch noch andere Situationen ein. Andere Situationen, in denen ich nicht treu war. In denen ich Gott nicht das gegeben habe, was ihm eigentlich gebührt. In denen ich nicht nach seinem Willen gehandelt habe. Mir fallen auch Situationen ein, in denen ich innerhalb der Gemeinschaft versagt habe, wo ich andere Menschen schlecht behandelt habe, wo ich an anderen Menschen schuldig geworden bin, wo bei mir überhaupt keine Gerechtigkeit zu finden war. Und ich denke mal, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage, dass jedem, der hier sitzt, auch ein paar Situationen einfallen, wenn wir mal genau darüber nachdenken. Ich zumindest muss zugeben, ich habe Gott schon des Öfteren enttäuscht. Aber was heißt das jetzt nach dem Lesen des Jesaja-Textes? Dass Gott nun mit mir ins Gericht geht? Dass er sich von mir abwenden wird, mir seine Gegenwart entsagt, mich mir selbst oder sogar meinen Feinden überlässt? Hätte ich zu damaliger Zeit gelebt in der Situation dieses Textes, dann wäre die Antwort ja gewesen. So wie es beim Volk Israel ja dann auch passiert ist. Aber wir leben ja in einer anderen Zeit. Wir leben in der Zeit nach dem Neuen Testament. Aber, und es ist mir wichtig, zu sagen, dass mit dem Neuen Testament das Alte Testament aufgehoben ist und mit Jesus und dem Kreuz alles anders ist, das finde ich ist ein bisschen zu leicht. Und meiner Meinung nach auch nicht ganz richtig. Denn ich denke, wir können uns nicht hinter Jesus und dem Kreuz verstecken. Und zu sagen, ach, ich habe Jesus, ich habe Vergebung und damit bin ich eh raus aus allem und kann leben, wie ich will, Das wird den Aussagen Jesu und den Aussagen des Neuen Testamentes nicht gerecht. So einfach ist es nicht. Wir können nicht das ganze Alte Testament mit Jesus für nichtig erklären. Denn das Alte Testament hilft uns zu erkennen, wer Gott ist. Und hierdurch können wir viele seiner Wesenszüge feststellen. Gott war damals von seinem Volk enttäuscht. Und ich denke, er ist auch heute noch enttäuscht von uns. Das, was sehr oft heute gepredigt wird, gilt natürlich. Ich stehe auch 100% dahinter. Wir können uns noch so sehr anstrengen und versuchen, selbst unseren Bund, unsere Beziehung zu Gott zu verbessern. Wir können so christlich leben wie nur möglich. Trotzdem schaffen wir es nicht. Trotzdem werden wir Gott enttäuschen. Jeder Einzelne von uns. Aus eigener Kraft können wir es nicht schaffen. Und wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Wir können der Beziehung mit Gott nicht gerecht werden und vor ihm bestehen. Einzig und allein durch Jesus und das Kreuz können wir vor Gott bestehen. Durch Jesu Tod, bei dem ihn der ganze Zorn Gottes traf, können wir vor Gott bestehen. Und dazu können wir nichts dazu tun. Nichts, was wir tun, kann uns diese Gerechtigkeit bringen. Sie ist ein Geschenk Gottes an uns. Aber ich denke, hier sind wir noch nicht am Ende. Denn auch wenn wir einsehen, dass wir selbst nichts tun können, weil Jesus es getan hat und Gott uns Vergebung schenkt, ich denke, auch dann können wir Gott noch enttäuschen. Indem wir mit dem Geschenk seiner Gnade nicht angemessen umgehen. Indem wir uns hinter dem Kreuz verstecken, uns im Schatten des Kreuzes ausruhen und Jesus als Ausrede benutzen. Aber an einigen Stellen im Neuen Testament ist mir aufgefallen, dass Jesus selbst sehr, sehr radikal ist, wenn es um das Thema Nachfolge geht. Nehmen wir mal Matthäus 25, Vers 31. Jesus ist knallhart, wenn es darum geht, wer am Ende im Gericht freigesprochen wird und wer gerichtet wird. Die, die sich um ihren Nächsten gekümmert haben, die ihm Kleidung und zu essen gegeben haben, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Die anderen aber, die das nicht getan haben, die werden gerichtet. Christsein und Nachfolge bedeutet nicht, dass ich mich auf der Vergebung Jesu ausruhen kann. In der Nachfolge sind wir dazu gerufen, Jesus nachzufolgen, also zu tun, was er getan hat. Nach Gottes Willen sollen wir als Christen leben. Und das geht nur, wenn wir auch etwas tun. Auch das Leben in Gemeinschaft als Volk Gottes ist mit Taten verbunden. Einander helfen, Gerechtigkeit untereinander üben, füreinander da sein, seinen Nächsten lieben und, und. Oft fühlen wir uns aber zu schwach oder benutzen Ausreden wie, ich habe so wenig Zeit, ich bin so gestresst, ich brauche auch mal Zeit für mich selbst oder ich kann doch eh die Leistung nicht bringen, ich kann gar nicht so sein, ich bin doch nicht Jesus. Aber in solchen Momenten müssen wir uns dann eigentlich fragen, liebe ich Gott von ganzem Herzen? Denn wenn wir das tun, Gott von ganzem Herzen lieben, dann müssten wir doch eigentlich gerne tun, was Gott gefällt, oder nicht? In meiner Beziehung, in meiner Ehe, tue ich ja auch das, was meiner Frau, was Sabrina gefällt. Und nicht etwa, weil ich es tun muss oder weil sie irgendwas für mich getan hat, sondern ich tue es, weil ich sie liebe. Ich arbeite sehr gerne mit Holz, ich schnitze gerne und probiere mich aus und versuche, irgendwelche einigermaßen schöne Dinge herzustellen. Und oft schenke ich diese Dinge dann Sabrina. Und dieser Moment, wenn ich ihr die Sachen zeige und ich ein freudiges Lächeln auf ihrem Gesicht sehe, wenn ich sehe, dass sie stolz auf das ist, was ich getan habe, diese Momente sind unbezahlbar. Und ich mache diese Sachen gerne. Ich mache diese Sachen, weil ich Sabrina liebe. Wenn ich also Gott liebe, dann folgt ja eigentlich daraus, dass ich handle, dass ich das tue, was ihm gefällt. Und ich finde ehrlich gesagt die Vorstellung sehr schön, dass ich durch meine Taten ein Lächeln auf das Gesicht des Schöpfers zaubern kann. Ein freudiges, ein stolzes Lächeln von Gott. Wow. Gott lieben und eine Beziehung mit ihm führen, nennt die Bibel im Neuen Testament manchmal auch in Christus sein. Und Jesus selbst sagt dazu, auch passend zum Thema Weinberg: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, um sie zu verbrennen. Steht in Johannes 15. Wenn wir also in Jesus bleiben, in Beziehung mit Gott sind, aus Liebe zu ihm handeln, dann werden wir Frucht bringen. Wir brauchen dann auch keine Angst zu haben, dass wir nicht genug tun oder dass wir keine Früchte bringen. Wenn wir aus Liebe zu Jesus handeln, dann werden wir Frucht bringen und dann werden wir Gott nicht enttäuschen. Ich will euch mit dieser Predigt keine Angst machen vor dem Gericht. Ihr sollt jetzt nicht aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen und euch zähneklappernd überlegen, wo ihr Gott enttäuscht habt und wie ihr das in Zukunft vermeiden könnt, weil ihr sonst gerichtet werdet. Ich will mit dieser Predigt daran erinnern, dass Gott ein bisschen mehr ist als nur der liebende Vater. Dass Gott durchaus auch ein richtender Gott ist. Ein Gott, der nach Gerechtigkeit strebt. Und der auch Gefühle wie Enttäuschung, Zorn, Eifersucht, auch diese Gefühle hat. Und die Beantwortung auf die Frage, ob ich ihn enttäuschen kann, ist für mich, nach dem, was wir gehört haben, ja. Ja, ich kann Gott enttäuschen. Und ich zumindest will mir und vielleicht meinem Gewissen das auch bewusst machen. Aber ich weiß im selben Moment, dass ich bei Jesus Vergebung empfangen kann. Dass mich das aber nicht davor bewahrt, Gott weiterhin zu enttäuschen, wenn ich mit diesem Geschenk der Vergebung nicht angemessen umgehe. Wie kann ich also in Zukunft meine Nachfolge leben? Wie sollte ich mein Leben in der Gemeinschaft vielleicht ändern, damit ich nach dem Willen Gottes lebe und ihn nicht mehr so oft enttäusche? Ich muss meine Beziehung, meine Liebe zu Gott prüfen. Bin ich noch in Jesus? Handle ich aus Liebe zu Jesus? Sehe ich denjenigen neben mir, der meine Hilfe braucht? Behandle ich die Menschen in meiner Gemeinschaft gut? Sorge ich für Gerechtigkeit und Rechtsspruch? Und die Frage, wie kann ich heute ein Lächeln auf das Gesicht des Schöpfers zaubern? Die stelle ich mir jetzt auch des Öfteren. Für mich persönlich ist es ein sehr, sehr großes Lernfeld. Ich bin da auch noch nicht am Ende, werde wahrscheinlich auch nie ganz dahin gelangen. Für mich ist es täglich eine neue Herausforderung. Und eine Herausforderung, die mir durch die Beschäftigung mit Texten wie diesem Jesaja-Text immer wieder vor Augen geführt wird. Aber ich will mich dieser Herausforderung stellen. Und ich will versuchen, sie irgendwie zu meistern. Und ich lade euch ein, euch mir anzuschließen und euch Gedanken über eure Beziehung zu Gott, über euer Leben in Nachfolge zu machen. Euer Leben in Nachfolge Jesu. Amen.